ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Guten Morgen und herzlich willkommen. Wir grüßen uns mit dem Wochenspruch der neuen Woche aus Epheser 2, Vers 19. Wir sind hier im Kurhaus in Bad Boll und wir wollen miteinander einen Gottesdienst feiern. Dazu sind wir eingeladen, dazu sind wir gekommen, um Gemeinschaft zu erleben, um miteinander zu singen und zu beten, auf Gottes Wort zu hören. Dazu begrüße ich Sie und euch ganz herzlich und auch diejenigen, die hiervon eine Aufnahme hören werden. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Erlöse uns aus unserer Vereinzelung und vereine uns zu deiner lebendigen Gemeinde.
Thank you.
erste Schriftlesung aus dem ersten Buch Mose, aus Kapitel 18. Gott, der Herr, erschien Abraham bei den Eichen von Mamre, während der bei der Hitze des Tages am Eingang seines Zeltes saß. Er hob seine Augen auf und siehe, da standen drei Männer vor ihm. Als er sie sah, lief er ihnen vom Eingang des Zeltes entgegen, warf sich zur Erde nieder und sagte: Mein Herr, wenn ich Gnade in deinen Augen gefunden habe, geh doch nicht an deinem Knecht vorüber. Man wird etwas Wasser holen, dann könnt ihr euch die Füße waschen und euch unter dem Baum ausruhen. Ich will ein bisschen Brot holen, dann könnt ihr euer Herz stärken, danach mögt ihr weiterziehen. Denn deshalb seid ihr doch bei eurem Knecht vorbeigekommen. Sie erwiderten: Tu, wie du gesagt hast. Da lief Abraham eiligst in das Zelt zu Sarah und rief: Schnell, nimm 3 Pfund Mehl, knete es und backe einen Brotfladen. Er lief weiter zum Vieh, nahm ein zartes, prächtiges Kalb und übergab es dem Knecht, dass er es schnell zubereite. Dann nahm Abraham Butter, Milch und das Kalb, das er hatte zubereiten lassen, und setzte es ihnen vor. Er selbst wartete ihnen unter dem Baum auf, während sie aßen. Sie fragten: Wo ist deine Frau Sarah? Dort im Zelt, sagte er. Da sprach er: In einem Jahr komme ich wieder zu dir. Siehe, dann wird deine Frau Sarah einen Sohn haben. Sarah hörte am Eingang des Zeltes hinter seinem Rücken zu. Abraham und Sarah aber waren schon alt, sie waren hochbetagt. Sarah ging es nicht mehr, wie es den Frauen zu gehen pflegt. Da lachte Sarah still in sich hinein und dachte: Ich bin doch schon alt und verbraucht und soll noch Liebeslust erfahren. Auch mein Herr ist schon ein alter Mann. Da sprach der Herr zu Abraham: Warum lacht Sarah und sagt: Sollte ich wirklich noch gebären, obwohl ich so alt bin? Ist denn dem Herrn etwas unmöglich? Nächstes Jahr um diese Zeit werde ich wiederkommen zu dir. Dann wird Sarah einen Sohn haben. Sarah aber leugnete: Ich habe nicht gelacht. Denn sie hatte Angst. Er aber sagte: Doch, du hast gelacht. Und dann folgt noch ein Gespräch Abrahams mit den drei Männern über Sodom. Abraham verhandelt mit Gott und spricht diesen drei Männern, diese Stadt eben doch nicht zu vernichten, wenn sich noch 50 Gerechte finden würden. Und Abraham handelt das letztlich erfolglos auf 10 Gerechte herunter. Dann trennten sich die Besucher wieder von Abraham.
Thank you.
Lesung aus Matthäus 11. Jesus erzählte ihnen ein Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es so, wie mit jenem König, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtete. Er schickte seine Diener aus, um die geladenen Gäste zum Fest zu bitten. Aber sie wollten nicht kommen. Darauf schickte er noch einmal andere Diener aus zu den Geladenen und ließ ihnen sagen, hört, ich habe mein Festessen vorbereitet, meine Ochsen und Mastkälber sind geschlachtet, seht, alles ist bereit, kommt zur Hochzeitsfeier. Sie aber kümmerten sich nicht darum, sondern gingen ihren Geschäften nach. Einer ging auf seine Felder, ein anderer zu seinen neu gekauften Ochsen, sie zu beschauen. Ein dritter sagte, ich habe geheiratet, entschuldige mich, ich kann nicht kommen. Manche packten sogar die Diener des Königs, trieben ihren Spott mit ihnen und töteten sie. Da wurde der König zornig und schickte seine Knechte. Er ließ die Mörder umbringen, ihre Stadt niederbrennen. Dann sagte er zu seinen Dienern, die Vorbereitungen zum Fest sind getroffen, aber die geladenen Gäste waren es nicht wert, daran teilzunehmen. Geht jetzt hinaus auf die Landstraßen und ladet alle zur Hochzeit ein, die euch begegnen. Die Diener gingen hinaus auf die Straße und brachten alle mit, die sie fanden, gute und schlechte Leute. So wurde der Hochzeitssaal voll. Als nun der König kam, um sich die Gäste anzusehen, entdeckte er einen, der nicht hochzeitlich gekleidet war. Er sprach ihn an, wie bist du hier hereingekommen? Du bist ja gar nicht hochzeitlich angezogen. Der Mann aber blieb stumm. Da befahl der König seinen Dienern, bindet ihm Hände und Füße und werft ihn hinaus in die Finsternis. Dort gibt es nur noch Jammern und Zähneknirschen. Denn viele sind berufen, schloss Jesus, aber nur wenige von ihnen sind erwählt. Amen.
Thank you.
Liebe Schwestern und Brüder, liebe Kurgäste, bevor ich die zwei Bibelverse nenne, über die ich heute predigen möchte und auch erkläre, warum ich diese Lesungen ausgewählt habe, würde ich gerne eine kleine Episode erzählen, die mir einfiel, und zwar auf dem Hintergrund der Frage nach dem praktischen Nutzen einer solchen Predigt. Also, was sollen wir damit anfangen? Was sollen wir tun? In einer früheren Gemeinde war es üblich, dass bei dem Lied vor der Predigt die Kinder rausgingen und davor kam die Schriftlesung. Und oftmals habe ich dann am Beginn der Schriftlesung noch so ein Wort an die Kinder gehalten. Das hatte ich mir bei den Holländern mal abgeschaut, also einen kurzen, anschaulichen Impuls. Nicht immer furchtbar tiefgründig, aber eine Hinführung, dass man sich merken kann, worum es geht. Ich weiß nicht mehr, wohin ich hinführen wollte damals, aber ich hatte das Thema Taschentuch. Das hatte ich genannt. Ihr müsst wissen, ich bin einer derer, die tatsächlich immer noch ein Stofftaschentuch so in der Tasche haben und das auch benutzen. Und dann nannte ich also das Stichwort und ich merkte, wie es in der Gemeinde unruhig wurde. Denn einige Mütter versuchten noch schnell ihren Kindern ein Taschentuch zuzustecken. Sie wussten, jetzt wird anschaulich und der Bruder Stammler wird gleich die Taschentücher abfragen, vermutlich. Also noch schnell es retten, denn ich war schon damals so ein Fossil aus einer anderen Zeit. Heute haben die Kinder das schon längst nicht mehr, vielleicht so ein Zewa-Taschentuch, wenn überhaupt. Und das fliegt ja dann auch gleich weg oder sonst wohin. Jedenfalls, da hatte ich irgendwie mich doch wohl verschätzt. Und wie gesagt, worum es dann letztlich ging, weiß ich nicht mehr. Aber das mit dem Taschentuch, darauf komme ich am Ende der Predigt nochmal mit der Frage, was sollen wir denn jetzt von diesem Text halten? Also wie gesagt, zwei Bibelsprüche. Zum einen den Predigttext, ganz kurz zusammengefasst, gastfrei zu sein, vergesst nicht. Denn dadurch haben einige, ohne ihr Wissen, Engel beherbergt. Hebräer 13, Vers 2. Und der Wochenspruch, den wir eingangs gehört haben, Epheser 2, Vers 19. Nun seid ihr nicht mehr Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Angesichts vieler, ich würde mal sagen, so politischer Missverständnisse, wie man das heute nennt, würde ich gern heute mal über das Phänomen des Gastes predigen und mit euch, mit Ihnen nachdenken. Was ist ein Gast? Was ist damit gemeint? Aus der Perspektive des christlichen Glaubens, Perspektive des jüdischen Hintergrundes. Natürlich soll ja keine Vorlesung werden, wird das nur holzschnittartig passieren, aber ich denke, eine ganze Reihe von durchaus einleuchtenden Phänomenen ist da zu nennen, eben, dass wir miteinander so umgehen, dass wir uns nicht missverstehen. Ich denke, das ist auch so ein Thema, welches in der politischen Öffentlichkeit immer wieder einmal für Irritationen sorgt. Wer Menschen nicht als Gäste einlädt, der muss ein Ausländerfeind sein. Und die Erwartung etwa, dass beispielsweise auch ein Gast sich so oder so verhalten sollte, das wird dann leicht als diskriminierend oder eine Herkunftskultur nicht würdigend dargestellt. Denn es könnten ja Engel sein. Und auch die Frage, wie lange ist man Gast oder was ist intendiert, mit dem Gast sein, für wie lange oder was, das sind, denke ich, Dinge, da kommt es immer wieder zu Missverständnissen. Fangen wir mal ganz hintergründig an mit dem hebräischen Wortstamm. Das sind drei Konsonanten, und daraus macht dann noch so ein paar Vokalen dazwischen, der Hebräer Worte. Und diese drei Konsonanten kann man in zweierlei Weise zu kompletten Worten interpretieren, einmal orech und einmal meareach. Also immer das ist der gemeinsame Stamm. Und dann werden Partizipialkonstruktionen, also substantivierte Verlaufsformen daraus, je nachdem, welche Vokabel ich dann dazwischen setze. Also einmal das Gastsein als Verlaufsform. Ich bin ein Gast, das ist nicht ein Status, sondern ein Tun. Und auf der anderen Seite ein so etwas Reflexives, ein Begaster. Gibt es nicht im Deutschen das Wort, also jemand, der sich um einen Gast kümmert. Gastgeber nennen wir das. Und die Aufforderung, gastfrei zu sein, tut diese beiden Worte zusammenbinden. Diese zwei in eine Beziehung, die nur dann das ist, nämlich eine Gastbeziehung, bringen. Sie wird, darauf kommen wir dann auch noch kurz zu sprechen, durchaus übertroffen von anderen Beziehungen. Also zum Beispiel durch eine biblisch formulierte Hausgenossenschaft, würde sagen Familienzugehörigkeit. Ein Kind ist eben nicht ein Gast, jedenfalls nicht im eigenen Haus. Wie wird man nun ein Gast? Da ist eine Einladung nötig. Das haben wir sehr schön gesehen bei dem Besuch der ja, drei Männer, Gott der Herr, das wird so als etwas Vorausschauendes, Hintergründiges auf die Trinität, auf den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs bezogen, interpretiert in der Kirchengeschichte. Also diese drei Männer werden eingeladen, sie kommen vorbei, sie steuern nicht selber auf dieses Ziel zu, sondern eben sie gehen zu Abraham und er sagt, kommt doch rein, ich werde euch bewirten. Und die Sarah lacht, das war so die erste Lesung. Oder erinnern wir uns an die zweite Geschichte von diesem Fest, von diesem Hochzeitsmahl. Da passiert es sogar öfter, dass Leute eingeladen werden. Einmal diese drei, die zu Anfang ablehnen, nein, ich habe was Wichtigeres zu tun. Wie war das mit Ackerschau, Ochsen, Ackerbau, Ochsenschau, neue Frau. Also das sind die Gründe und andere, die werden eingeladen von den Hecken und Zäunen. Und dann kommen sie. Und diese Konstruktion mit dem Gast, die zeigt immer ein Beziehungsgefälle an. Da ist der Gastgeber und der Gast. Und das sind unterschiedliche Rollen. Das heißt noch nicht, dass der ein mehr oder weniger Wert ist. Das kommt auch in beiden Geschichten zum Ausdruck, dass bei dem einen ja wohl Abraham, der Stammvater des Glaubens, ein gewichtiger Patriarch, der reich ist und auf der anderen Seite Gott selber kommt zu ihm. So wird es in der Bibel verstanden, also unterschiedliche Rollen und auch der, der eigentlich höher ist, kommt hier als Gast, ist in der Gastrolle in dieser Geschichte und auch bei dem Hochzeitsmahl. Da gibt es wohl welche, und es wird dann sehr pauschal gesagt, ladet ein, ihr findet gute und schlechte. Also da findet durchaus eine unterschiedliche Wertung statt, aber das ist nicht entscheidend, ob sie Gäste sind. Also der Gaststatus sagt noch nichts über die an sich Wertigkeit aus. Aber also der Gast muss von irgendwoher anders kommen. Wer schon immer da ist, der ist eben nicht mehr Gast. Oder auch es folgen dann ganz unterschiedliche Verpflichtungen. Also beim Gastgeber, der hat sich bitte schön drum zu kümmern, um Essen und Trinken, gegebenenfalls auch um die Kleidung, das hochzeitlich Gewand, und er muss auch die Gäste unterhalten. Kommt her und kümmert euch um euch selbst. Nein, das ist es nicht. Das ist nicht intendiert in dieser Kultur des Gastes. Und der Gastgeber in dem Gleichnis vom Hochzeitsmahl, er besieht sich seine Gäste. Sie sind ihm nicht egal. Und mit dem hochzeitlichen Gewand, da stellt er fest, dass einer es nicht anhat. Das war damals die Kultur. Wenn du feiern gehst, dann bist du auch entsprechend gekleidet zu kommen. Und es gehört eigentlich zu den Pflichten auch des Gastgebers, dich dafür ordentlich einzukleiden. Also es geht nicht der Ausweg, ich habe nichts anzuziehen, nichts Schönes. Sondern das ist mit in diesem orientalischen Gastspiel zu sehen. Aber auch der Gast hat sich bitte höflich zu verhalten. Und so ist es für uns vielleicht übertrieben, wie der Gastgeber reagiert auf die Unhöflichkeit der Gäste zunächst, der ersten drei. Die sagen, nö, wir haben was Besseres vor. Also das ist vielleicht auch im Gleichnis sehr drastisch, vielleicht auch übertrieben dargestellt. Und der brennt ihre Stadt nieder, nur weil die nicht höflich Gast sein wollten. Oder es kann schon schwer kränken, mindestens im Orient. Aber auch das andere, der andere Gast, und der nicht nur das mutmaßlich laut Kultur angebotene Hochzeitskleid nicht anhatte, das hochzeitliche Gewand, sondern dann noch etwas tut, was die Sache nur noch schlimmer macht. Er aber verstummte. Der Gastgeber hat sich darum zu kümmern, auch um die Unterhaltung, und der antwortet nicht. Das ist unhöflich, das macht man als Gast nicht. Hätte er doch wenigstens eine Entschuldigung versucht zu stammeln. Ich denke, das Gleichnis wäre anders ausgegangen. Das sind solche Indizien dafür, dass es eben nicht einfach immer alles richtig ist, wie man sich als Gast oder als Gastgeber zu verhalten hat, eben inklusive Gastgeschenke und dem Verstummen. Und schließlich, deshalb habe ich auch noch diese kurze Zwischenepisode angedeutet, bei Abraham und seinen Gästen, wie sie verhandeln mit Gott sagt, ich werde Sodom vernichten, und Abraham sagt, Moment, willst du wirklich, auch wenn 50 Gerechte drin sind und so weiter, und dann handelt er das runter und sagt, na gut, 10 Gerechte. Soweit handelt er seinem Gast etwas runter. Also das ist durchaus eine inhaltliche Begegnung auf Augenhöhe, und tja, Sodom hat es biblischer Zählweise nichts genützt. Es waren nicht einmal 10, die so gerecht waren, dass sie ihre Stadt haben erhalten können. Und dann gehen die Gäste auch wieder. Sicher, um in einem Jahr mal wieder zu kommen, die Verheißung ist sie wahr geworden. Aber das Ende einer Beziehung oder den Abschluss einer Beziehung ist mit intendiert. Das Wiedergehen. Wiedergehen müssen, wiedergehen wollen. Es gibt auch so ein Sprichwort, 3 Tage ist der Gast willkommen, danach ist er lästig. Das sind solche Sachen, wie endet es? Das muss geklärt sein, und kulturell ist es geklärt. Und wenn man dann plötzlich die Spielregeln unter der Hand verändert, finde ich es verständlich, dass Menschen, eben was sind sie denn nun, Gäste oder Mitbürger, also die Verhältnisse sollten klar kommuniziert sein. Und jetzt komme ich nochmal zu meinem Taschentuch zurück. Also was heißt das? Wir können herrlich diskutieren und uns darüber streiten, auch in der Bibel lesen, was man denn in der Welt tun sollte gegen den Schnupfen und sonstige Unannehmlichkeiten. Wir sollten aber auch ein Taschentuch in der Hand haben, das, wenn wir es brauchen, dann auch wirklich konkret helfen. Und es nützt nichts, alles gut zu wissen und es nicht dabei zu haben. Nicht zu praktizieren, wenn die Nase läuft und mein Taschentuch ist nur in der Tasche. Das ist nicht appetitlich. Und so ist es, denke ich, auch mit ganz vielen Dingen. Wir können uns darüber unterhalten und differenzieren und es besser formulieren, wenn wir es nicht tun, in der kleinen Münze oder mit dem einfachen Taschentuch, was jeder von uns hat oder zumindest haben sollte. Und da stimmt nun das Bild mit den Seva-Taschentüchern etwas anderes. Dann nützt es uns nichts und dann geht auch eine Glaubwürdigkeit in großen Diskussionen verloren. Das merken ja auch immer wieder Leute, die politische Programme haben, und wenn sie sich selber nicht danach richten als Regierende, dann ist das eine Frage der Glaubwürdigkeit. Und ich möchte nicht auf Regierende schimpfen, sondern uns den Spiegel vorhalten, oder besser auch mir. Ich brauche mein Taschentuch und dafür bin ich verantwortlich, im Großen wie im Kleinen. Und letztlich noch ein letzter Gedanke. Und es kam vielleicht etwas kurz in dieser Predigt, ein Gastspiel oder die Frage des Gastgeberseins und des Gastseins, das ist wichtig und das ist eine Ebene und die gehört elementar auch zum Glauben. Aber es gehört noch anderes dazu, noch mehr dazu. Und da bin ich jetzt bei dem Wochenspruch. Und da wird dieses Mehr angedeutet. Nun seid ihr nicht mehr nur Gäste und Fremdlinge, sondern ein Stück mehr Gottes Mitbürger und Hausgenossen. Und darum geht es immer wieder. Auch damit wir Gastgeber sein können. Das gehört dazu. Aber die eigentliche Botschaft ist, du musst nicht nur Gast sein, bei Gott zumindest. Oder ist bei so einem Zinzendorf-Tischgebet, komm Herr Jesus, sei unser Gast. Er will mehr sein als nur ein Gast, der nach dem Essen oder vielleicht auch schon vorher wieder geht. Er lädt uns ein zu seinem Hochzeitsmahl. Und das nicht nur als Gäste, zu dem sind wir auch geladen, sondern als derjenige, der mehr ist als ein Gast. Da kommen andere Bilder ins Spiel. Die Gemeinde als Braut Christi. Menschen, die in ihrer Gemeinschaft etwas erleben, weil sie gemeinsam offen sind für Jesus Christus, der mehr ist als nur ein Gastgeber, der ein Freund, ein Heiland, ein Erlöser sein will. Und dazu dürfen wir schon heute Ja sagen. Auch auf dem Hintergrund dessen, was ich über Gäste nachgedacht habe, Gottes Kind zu werden und zu sein. Das ist das Angebot durch Jesus Christus auch für uns heute. Und der Friede Gottes, der mehr ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.
Gastgeber sein.
Hilf uns, dass wir es nicht vergessen, gastfrei zu sein, denn so erleben Menschen immer wieder Segen, diejenigen, die als Gäste kommen und auch die Gastgeber selbst. Herr Jesus Christus, wir hören deinen Ruf, deine Einladung, nicht nur Gäste und Fremdlinge zu sein und zu bleiben, sondern in deiner Gegenwart Kinder Gottes zu sein. Hilf, dass wir diesen Ruf hören und dass wir ihn annehmen, immer wieder in aller Schwachheit und Unvollkommenheit uns gemeinsam auf den Weg machen, hin zu deiner Herrlichkeit, auch mit den Herausforderungen und Problemen in dem Wirrwarr unserer Zeit. Wir wollen dich bitten, Herr, für die Menschen, die auch heute Not leiden, besonders unter der Verwirrung von Gedanken, in falschen Versprechen, da wo etwas manipuliert und verdeckt wird. Herr, erbarme dich ihrer, erbarme dich unser. Wir wollen dich bitten für die Opfer von Krieg und Gewalt, für diejenigen, die nicht genug zu essen haben, die keine Heimat finden. Wir bitten dich, Herr, um dein Erbarmen für sie und uns. Gemeinsam wollen wir miteinander und füreinander beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Amen. Sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.